Hallo ihr Lieben, es ist der erste Donnerstag im Monat, es ist 21.04 Uhr und hier ist Radio Brennnessel, Ihr Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie zu unserer heutigen Magazinsendung begrüßen zu dürfen. Wir haben in unserer Sendung das Sozialticket und eine Betrachtung über Nazis. Außerdem ein neues Brennnesselrezept.
Lange wurde drüber geredet. Zur Landtagswahl wurde es von SPD und Grünen versprochen. Und zum 1. November wurde dieses Versprechen endlich auch irgendwie eingelöst. Die Rede ist vom sogenannten Sozialticket.
Die Bezeichnung Sozialticket passt zumindest zu der sich immer mehr ausbreitenden Begriffsverdrehung hierzulande. Aus der Krankenkassenkarte wird eine Gesundheitskarte und Soldaten ziehen nicht mehr in den Krieg, sondern auf Friedensmissionen. Und die sogenannten Sozialschwachen bekommen ein Sozialticket. Gemeint sind aber Arme, Menschen mit wenig Geld, mit geringem Einkommen.
Sozial bedeutet laut Wikipedia den Bezug einer Person auf eine oder mehrere andere Personen. Dazu gehört, sich für andere zu interessieren, sich einfühlen zu können, das Wohl anderer im Auge zu behalten oder auch an die Allgemeinheit zu denken. Es bedeutet, anderen zu helfen und nicht nur an sich selbst zu denken. Solch ein Verhalten hat mit der Höhe des Einkommens rein gar nichts zu tun. Trotzdem, wer arm ist, wird als sozial schwach bezeichnet.
Wer in dieser Gesellschaft finanziell schwach ist, das wäre schließlich die treffendere Bezeichnung, dem werden also auch gleich die positiven zwischenmenschlichen Kompetenzen und Fähigkeiten abgesprochen.
Da braucht man sich dann auch nicht darüber zu wundern, wenn eine geringfügig verbilligte Monatskarte Sozialticket genannt wird. In Dortmund gab es von 2008 bis 2010 ein Sozialticket, welches den Namen noch einigermaßen verdient hatte. Das Ticket kostete 15 Euro im Monat. Das war nur etwas mehr, als auch im Hartz-IV-Regelsatz für Mobilität vorgesehen war. In kürzester Zeit hatte dieses Ticket 24.000 Abonnenten.
Mittlerweile kostet das Dortmunder Sozialticket über 30 Euro. Mit der Preisverdoppelung fiel die Zahl der Ticketnutzer auf unter 8.000 Personen. Aber die Stadt Dortmund ist immer noch stolz auf ihr Sozialticket, auch wenn dieses Ticket kaum jemand gebrauchen kann.
Immerhin. In Dortmund gibt es seit 2008 ein mehr oder weniger vergünstigtes Ticket. Das ermunterte auch Menschen in den umliegenden Städten, ein derartiges Ticket zu fordern. Deshalb wurde schließlich, nach mehrmaligem Aufschub, zum 1. November vom Landtag ein landesweites Sozialticket beschlossen, wie 2008 in Dortmund, als Modellversuch bis Ende 2012.
Der Preis des Tickets liegt bei knapp 30 Euro. Der VRR erhält für das Ticket Zuschüsse in Millionenhöhe aus der Landeskasse. Da die Städte sich an der Finanzierung dieses VRR-Sozialtickets aber auch beteiligen müssen, wurde es den Städten überlassen, ob sie das NRW-Sozialticket einführen oder nicht. So hängt es nun vom Wohnort ab, ob sich bei der Monatskarte etwas Geld sparen lässt oder nicht.
Das verbilligte VRR-Ticket gibt es zum Beispiel in Recklinghausen, Gelsenkirchen, Essen und Duisburg. In Hagen, Krefeld, Remscheid und Wuppertal haben die Stadträte das Projekt mit Blick auf die Haushaltslage abgelehnt. Auch der Dortmunder Stadtrat entschied sich gegen das VRR-Sozialticket. Hier bleibt es beim schlechteren Dortmunder Sozialticket. Das Dortmunder Sozialticket ist nicht nur teurer als das VRR-Sozialticket, es ist auch anders als das VRR-Ticket erst ab 9 Uhr gültig.
So oder so, beide Sozialtickets sind eindeutig zu teuer. So oder so, beide Sozialtickets sind eindeutig zu teuer. Deshalb wird auch damit gerechnet, dass nur ca. 10% der Berechtigten das neue Sozialticket nutzen werden. Den meisten Menschen mit wenig Geld ist mit diesem Ticket nämlich nicht geholfen. Deshalb rufen die Sozialticket-Initiativen nun zur aktiven Selbsthilfe auf.
Wer eine Monatskarte besitzt, kann abends ab 19 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ganztägig, kostenlos jemanden auf seinem Ticket mitnehmen. und dazu rufen die Initiativen auf. Wer ein Ticket 2000 oder ähnliches besitzt und Leute auf seinem Ticket mitfahren lassen will, kann sich einen roten Button an die Jacke stecken. So ist man für Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, erkennbar. In Düsseldorf funktioniert das schon seit einigen Jahren ganz gut. Ab dem 7.12. soll es die roten Buttons auch in Dortmund kostenlos geben. Und zwar werden diese Buttons bei den üblichen Verdächtigen im Prinzip ausgelegt, zum Beispiel das Arbeitslosenzentrum, der Mieterverein, beim DGB, beim AStA, in Hörde, im Café Aufbruch und im Literaturcafé Taranta Babo, überall da. Das sind so die ersten Anlaufstellen, die schon gesagt haben, ja, wir machen da mit. Bei uns kann man sich so einen roten Button abholen, um Leute auf seinem Ticket abends und am Wochenende mitzunehmen. Ab dem 7.12. sollen die Buttons verfügbar sein und am 9.12. soll an der Katharinentreppe voraussichtlich ab 15 Uhr auch noch eine Auftaktveranstaltung zu der Kampagne stattfinden. Einzelheiten finden Sie natürlich wie immer auf unserer Webseite agora.free.de/radio.
Bridgie Pardo, I'm not Jack O'Lance, I'm not Shirley Temple, by any circumstance, or Fred Astaire.
Weihnachten, Fest der Liebe. Und darum dreht sich unser heutiges Brennnesselrezept. Wie bereits im 16. Jahrhundert Mattioli niedergeschrieben hat. Brennnesselblätter in Wein gesotten fördern die Liebe und machen feurig. Oder so ähnlich. Fordern zur Unkeuschheit auf. Also seien Sie unkeusch. Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, dass Sie immer noch da sind. Außerdem begrüße ich auch die Zuhörer, die gerade erst eingeschaltet haben. Bleiben Sie dran.
Am 1. September-Wochenende fand in Dortmund der alljährliche Aufmarsch der Rechten zum Antikriegstag statt. Dagegen gab es zahlreiche Proteste, unter anderem auch Sitzblockaden. Dazu hatte in diesem Jahr sogar der Oberbürgermeister aufgerufen, auch wenn er sich selber nicht beteiligte. Die Polizei versuchte, die Proteste mit aller Gewalt zu verhindern. Es gab im Nachhinein massive Kritik an dem brutalen Polizeieinsatz. Demonstranten wurden ohne Vorwarnung mit Reizgas besprüht oder auch von hinten mal mit dem Knüppel niedergeschlagen. Über 200 Teilnehmer an den Sitzblockaden wurden in Polizeigewahrsam genommen und kamen erst am späteren Abend wieder frei. Damit ist die Sache aber leider noch nicht erledigt. In den letzten Wochen häufen sich Anrufe und Hausbesuche bei Antifaschistinnen durch die Dortmunder Kriminalpolizei. Dabei geht es stets um die Ereignisse am 3.9. im Rahmen der Proteste gegen den Nazi-Aufmarsch. Heimgesucht werden Menschen, die an diesem Tag von der Polizei in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt wurden. Sie werden unter anderem gefragt, ob sie sich zu der gegen sie gestellten Anzeige äußern möchten. Die Rote Hilfegruppe Bochum-Dortmund und das Dortmunder Antifa-Bündnis raten dazu, die Aussage unbedingt zu verweigern. Denn egal, ob es sich um gewöhnliche Straftaten handelt oder um politische, es gibt keine Aussage, die im Gespräch mit den Verfolgungsbehörden helfen kann. Jede Aussage kann und wird gegen einen verwendet. Deshalb nichts ohne anwaltliche Absprache sagen. Das rät übrigens auch jeder unpolitische Jurist. Selbst Leute mit jahrelanger Politerfahrung werden im Zweifel ohne fachliche anwaltliche Beratung das Falsche sagen und den Ermittlungen der Polizei helfen, obwohl sie das gar nicht wollten. Bei der Polizei muss niemand irgendetwas aussagen. Vorladungen der Polizeibehörden, egal ob Kripo oder Staatsschutz, können getrost ignoriert werden. Nur Post von der Staatsanwaltschaft ist ernst zu nehmen. Wer von der Staatsanwaltschaft Post bekommt, sollte sich umgehend an die Rote Hilfegruppe oder andere Anwälte wenden. Damit Opfer polizeilicher Verfolgung nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben, hat die Rote Hilfe auch ein Spendenkonto. Kontonummer und weitere Infos wie immer auf unserer Webseite. Und wieder einmal sorgten in den letzten Wochen rechtsextreme Gewalttäter für Schlagzeilen. Die Gewalttäter lebten zwar in Thüringen, sie haben aber auch in Dortmund einen Familienvater umgebracht. Über 10 Jahre konnte die rechtsextreme Terrorgruppe unerkannt morden und Banken ausrauben. Erst die Ermordung einer Polizistin führte letztendlich zur Entdeckung.
Irgendwie drängt sich da der Gedanke auf, dass sich die Ermittlungsbehörden bei einem Mord an einer Kollegin doch mehr Mühe geben als bei der Ermordung eines türkischen Dönerbodenbetreibers. Menschlich ist das sogar nachvollziehbar. Professionelles Arbeiten stelle ich mir allerdings anders vor.
Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz von der rechtsextremen Terrorgruppe mindestens gewusst haben muss, beziehungsweise im schlimmsten Fall der Gruppe sogar geholfen hat. Überraschend ist das aber nicht wirklich.
Erinnert sei da nur an das erbärmliche Scheitern des NPD-Verbots.
Oder an den Raubüberfall 2007 auf einen Supermarkt in Brechten. Der Neonazi Robin S. schoss mehrfach auf einen Kunden und tötete diesen fast. Der mutmaßliche Anstifter zu dem Überfall, Sebastian Seemann, war nicht nur in der lokalen und internationalen Neonazi-Szene aktiv, er versorgte auch andere Neonazis mit Waffen. Bei den Ermittlungen kam ans Licht, dass Seemann außerdem ein bezahlter V-Mann des Verfassungsschutzes war.
Ein weiteres Beispiel: Helmut Röver war bis zum Jahre 2000 Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Heute schreibt er für einen rechten Verlag. Wen wundert es, dass so jemand keine Gefahr von rechts erkennt?
Und dass solche Leute hierzulande immer noch auf wichtige Posten kommen, ist auch nicht wirklich verwunderlich. Die sogenannte Entnazifizierung hat nach dem Krieg nicht wirklich stattgefunden. Bis in die 60er und 70er Jahre hinein haben frühere Mitarbeiter von SS, Gestapo und NS-Geheimdiensten, von denen einige auch an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen, in leitenden Positionen des Bundesverfassungsschutzes gearbeitet. Und was die für Leute als ihre Nachfolger einstellen, liegt irgendwie auch auf der Hand.
Und bei anderen Polizeibehörden oder auch bei den Gerichten sieht es nicht anders aus. Überall konnten frühere Nazis ihre Beamtenkarriere fortsetzen, obgleich sie direkt oder unmittelbar an Gräueltaten des Hitlerregimes beteiligt waren. Die rechte Gesinnung hat nach wie vor Tradition in deutschen Amtsstuben.
So, so, betroffen und zornig, so plötzlich, sie hatte nachgezählt, sie entschieden. 17 Tote seien jetzt genug, ja die Härte des Rechtsstaats. Ganz genau, zumal es waren ständige Ausländer, steuerzahlende Mörder, fast wie du und ich. Nachbarn können das bezeugen.
Seit 1990 haben mindestens 137 Menschen ihr Leben durch Angriffe rechtsextremer Täter verloren. Die Polizei führt lediglich 47 Tote in ihrer Statistik. Und die 9 Todesopfer der jetzt überraschend entdeckten Nazi-Terrorbande sind bei den 137 Toten noch nicht einmal erfasst. Dort konnte die Polizei keinen rechtsextremen Hintergrund erkennen.
So gesehen sind die Dortmunder Zustände der bundesrepublikanische Normalfall. Auch bei dem Mord an Thomas Schmuddel-Schulz war nach Ansicht von Polizei und Gericht kein rechtsextremer Hintergrund erkennbar.
Rechte Demonstrationen werden mit aller Gewalt durchgesetzt. Die Rechte aller anderen Stadtbewohnerinnen haben dahinter zurückzustehen.
Die Überfälle Rechtsextremer auf die Kneipe Hirschkuh haben keinerlei Konsequenzen.
Linke Jugendliche, die von stadtbekannten Rechtsextremen angegriffen werden und die Polizei zu Hilfe rufen, erhalten von den Freunden und Helfern eine Anzeige wegen unerlaubten Plakatierens. Eine Verfolgung der Angreifer findet nicht statt.
Obwohl, wenn die Polizei will, geht es auch anders. Vielleicht lag es ja an der massiven Kritik aus dem Landtag, dass die Dortmunder Polizei im Oktober dann auch mal einen Ermittlungserfolg gegen rechte Gewalttäter vermeldete. Ende September wurde in Dorstfeld ein Afrikaner von Rechten brutal überfallen. Auch zwei Zeugen, die helfen wollten, wurden verletzt. Ende Oktober präsentierte die Polizei die Täter. Diese, welche Überraschung, gehören der rechtsextremen Skinhead-Front Dorstfeld an.
Hoffentlich bleibt dieser Ermittlungserfolg kein Einzelfall.
Das nächste Jahr wird zeigen, ob sich die Lage mit dem neuen Polizeipräsidenten verbessern wird. Zu tun gibt es jedenfalls genug.
Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass Nazis am Vorabend zum Volkstrauertag einen Fackelzug zur Sieburg machen und dort SS-Lieder singen? Wird es zum Normalfall, dass die Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag durch Nazis pervertiert werden?
Zur Gedenkveranstaltung an den Sieburger Ruinen, die an die Millionen Menschen erinnert, die durch Kriegshandlungen, Terrorismus, Rassismus oder Vertreibung ihr Leben verloren haben, fand sich dort ein Kranz mit der Aufschrift »Den gefallenen Helden unseres Volkes«. Auf der anderen Seite der Schleife stand »Soziale Nationalisten«. Die Polizei fand das nicht problematisch. Der Kranz wurde zwar für die Dauer der Gedenkfeier zur Seite geräumt, anschließend von den Beamten aber wieder fein säuberlich zurückgelegt. Und auch bei der städtischen Gedenkveranstaltung auf dem Hauptfriedhof konnten stadtbekannte Nazis unbehelligt teilnehmen. Das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder gehen Sie in die Suchmaschine Ihres Vertrauens, wenn Sie Frau Google nicht vertrauen, und fragen Sie nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden.
Habe kein Geld, möchte viel Geld, aber gar keine Arbeit finde ich doof.